Guten Morgen erstmal. Was ich am Christsein besonders schätze, ist, dass wir Fragen stellen dürfen. Es ist ausdrücklich erlaubt, Fragen zu stellen, hinterfragen, kritische Fragen stellen. Und es gibt ja nicht auf alle Fragen Antworten. Aber wir können wirklich das, was wir glauben, woran wir glauben, an den wir glauben, in Frage stellen. Weil unser Gott ein lebendiger Gott ist. Und Fragen aushält. Ja, er will sogar, dass wir genaueres von ihm und über ihn wissen möchten. Und manches Mal scheint mir, dass wir mit zu wenig zufrieden sind, dass wir uns mit Antworten zufrieden geben, die gar keine sind. Oder dass wir manchmal Fragen beantworten, die gar keiner gestellt hat. Kennst du doch auch die Frage, ne? Gerade du brauchst Jesus. Jesus ist die Antwort. Ich war mal so unterwegs und hat mich einer auf der Straße gefragt, und was ist die Frage? Seine war es jedenfalls nicht. Wir beschäftigen uns seit einigen Wochen mit Fragen hier in den Gottesdiensten. Frank Mertner hat das vor 14 Tagen gestartet. Er sagte etwas über Fragen, auf die er eine Antwort braucht. Und die Resonanz hat auch gezeigt, dass das viele von uns ähnlich fragen. Wer gibt mir Sicherheit? Wer sorgt sich um mich zum Beispiel? Wer kann mit meinem Versagen umgehen? Wenn das zum Beispiel an meiner Arbeitsstelle schon für Schwierigkeiten sorgt. Wer bleibt bei mir, wenn andere gehen? Und letzte Woche hatte Markus Merte etwas zu einer ganz schwierigen Thematik erzählt. Die Frage lautete da nämlich, wo bist du, Gott? Die Sache mit dem Leid. Wer das nicht gehört hat, die Predigten unserer Gemeinde, die kann man auch im Internet auf unserer Homepage anhören. Und ich möchte heute mit Fragen weitermachen. Und eine Frage anschneiden, wir haben sie jetzt schon mehrfach gehört, die zunächst einmal gar nicht diesen großen Horizont, ne? Wie gehen wir mit Leid um, wo ist Gott, wenn es nicht so gut aussieht, zu tun zu haben scheint. Meine Erfahrung ist aber die, dass diese Frage, wer darf da eigentlich dran teilnehmen, wenn eine christliche Gemeinde die Mahlfeier ausrichtet, dass das in ganz vielen Gemeinden ein ernstes Thema ist, dass sich da Leute schuldig vorkommen, dass sie dann extra wegbleiben, dass sie dann nicht dran teilnehmen, dass andere Leute sich nicht geschätzt fühlen. Ich bin das inzwischen, seit ich die kurze Zeit hier bin, mehrfach aus eurer Mitte gefragt worden. Und das ist der Anlass, das aufzugreifen. Da ist zum Beispiel gefragt worden, wir würden ja, wenn wir Mahlfeier veranstalten, gar nicht darauf hinweisen, dass nur der, der zu Jesus Christus gehört, daran teilnehmen darf und die anderen gefälligst bitte nicht. Und demgegenüber fragt sich manch anderer, ob er selbst denn, ohne dass ihn jemand darauf hinweist, überhaupt würdig genug ist, hier Brot und Kelch mit den anderen zu teilen. Ein wenig, glaube ich, kommt der Hintergrund dieser Frage daher, dass wir als freie evangelische Gemeinden genau über diese Frage erst einmal entstanden sind. In unserer Geschichte haben die Mahlfeiern eine ganz besondere Bedeutung. Dieser Hermann Heinrich Grafe, der Unternehmer aus dem damaligen Elberfeld und Barmen, der hat ja die erste freie evangelische Gemeinde gegründet. Jetzt heißt die FEG Wuppertal und ich kenne die ziemlich gut und lange. Dieser Hermann Heinrich Grafe hat daran gelitten, dass in den Gottesdiensten seiner Kirche, zu der er gehörte, der evangelischen Kirche in Deutschland, Menschen kamen, die haben da einfach mitgegessen, mitgetrunken, aber weiterhin fröhlich ihre Kunden betrogen, die Frauen zu Hause misshandelt und auch sonst nicht so gelebt, wie Menschen, die mit Gott unterwegs sind, leben können. Und da hat er gefragt, kann man das machen, dass das Zentrum dessen, was uns mit Jesus verbindet, wo Jesus sein Leib dafür gegeben hat, einfach so x-beliebig verstreut wird und jeder dazu kommen kann. Und er fand, nein, das kann man nicht. Und aus dieser Ansicht, aus dieser Problematik entstanden zunächst Abendmahlsgemeinschaften, die am Rande der Kirche, die diesen Prozess nicht mitgehen wollte damals, gefeiert wurden. Und aus diesen Abendmahlsgemeinschaften ist es dann entstanden, dass Menschen sagten, jetzt kommen wir so zusammen zum Singen, zum Beten, zum Predigen, können wir nicht einfach Gemeinde sein. So fing das an. Und das prägt freie evangelische Gemeinden bis zum heutigen Tage an diesem Verständnis des Abendmahls. Und ich kenne Gemeinden, da muss man bis heute sich anmelden. Freie evangelische Gemeinden, wenn man am Mahl teilnehmen will. Also Sarah, falls du teilnehmen wolltest, hättest du vorher entweder die Anke als die Gottesdienstleisterin oder natürlich noch besser mich fragen müssen, ob ich meine, du wärst würdig heute. Ich weiß zwar nicht, wie ich das hätte feststellen sollen und ob du mir erlaubt hättest, Markus, da weitergehende Fragen zu stellen, aber darum kann es doch eigentlich nicht gehen, oder? Deswegen drei Fragen heute, schön der Reihe nach. Worum geht es denn eigentlich als erste Frage bei dieser Angelegenheit? Also zur Zeit Jesu war das so, und ich glaube, das ist im Orient heute nicht anders, das gemeinsame Essen ist was ganz Besonderes. Da geht es nicht nur darum, dass man sich mit Vitaminen, mit Proteinen und Kalorien, heute wird man sagen, im Versuch Low Carb, ja, anreichert, sondern gemeinsames Essen war immer Gemeinschaft, Wertschätzung. Das heißt, wenn jemand ein Essen austrug, also jemanden einlud zu sich nach Hause und sagt, komm, wir sollten mal zusammen essen, ich bereite da mal was vor, dann war das immer etwas ganz Besonderes. Das heißt, wer zu einem Gastgeber kommt, genießt die Wertschätzung und den Schutz dieses Menschen. Das heißt, egal was andere Leute von dir denken, ich lade dich ein und solange du bei mir bist, hast du meinen Schutz. Das ist mein Haus und da kann keiner über dich bestimmen. Ich bin dir wohlgesonnen, du darfst an meinem Tisch sitzen. Du bekommst Friede und Würde durch die Tischgemeinschaft. Auf dem Flyer habe ich Fragen mal formuliert. Ihr esst ja auch nicht mit jedem, oder? Und überlegt euch mal, mit wem ihr am liebsten zusammen esst und warum das so ist. Was das für euch bedeutet, eine schöne Tischrunde zu haben. Also wir als Familie haben es immer total geschätzt, wenn wir mal wieder als ganze Familie, die Söhne älter wurden, ne? Wenn man als ganze Familie mal wieder zusammen am Tisch sitzen konnte und miteinander reden und so. Das ist selten geworden, wenn die älter wurden. Die hatten alle Termine, da musste ich dann anfragen, ob wir uns auch mal sehen dürfen. Und wenn wir dann ein Essen zusammen hatten, das war toll. Eine Gemeinschaft. Und so sehen wir das hier ja auch. Gemeinschaft, Freude, Friede. Denkt an den Psalm 23, da gibt es einen kleinen Satz, den überlesen wir vielleicht manchmal, aber da heißt es, du deckst mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde. David hat das gemerkt, was es bedeutet, dass das Leben einen herausfordert, dass es anstrengend ist, ja, dass es lebensbedrohlich sein kann. Und dann empfindet er, dass Gott ihn einlädt im Angesicht aller, die etwas gegen ihn haben. Und ihm wird serviert. Er wird hofiert, er wird wertgeschätzt, ist im Kreise mit anderen zusammen und hat Schutz vom Gastgeber. Und die Feinde stehen draußen und machen so eine lange Nase. Kommen nicht an den David dran. Ein schönes Bild. Und das Mahl, das Jesus uns anbietet, hat damit viel zu tun. Überleg doch mal bitte, wie oft Jesus mit Zöllnern und Sündern gegessen hat. Mit Leuten, mit denen Anständige damals nie zusammen bei Tisch gesessen waren. Und man hat ja versucht, ihn genau aus der Sache einen Strick zu drehen und gesagt, das ist doch ein Fresser und Säufer. Der soll gescheit predigen, der Kerle. Stattdessen sitzt er da immer rum irgendwo und isst. Trinkt mit den Leuten. Und mit was für Leuten? Das hat man Jesus vorgeworfen. Dann hat man nicht verstanden, worum es Jesus gegangen ist. Jesus hat Gemeinschaft gewährt Menschen, denen andere Gemeinschaft verweigert haben. Zu Prostituierten sind die Leute gegangen. Die Vornehmen, aber gegessen mit denen zu Hause am Tisch, hat bestimmt keiner. Jesus hat die eingeladen, hat ihnen eine Ehre gegeben, die ihnen die meisten anderen einfach verweigert haben. Und er sagt zu diesen Leuten, Friede mit dir, Friede zwischen dir und mir. Ich bin der Sohn Gottes, ich bin der Heiland, ich bin der Friede, ich bin das Leben, ich bin die Wahrheit. Ich bin der Weg, der zur Wahrheit führt. Und ich sage zu dir, indem ich dich an meinen Tisch bitte, Friede sei mit dir. Ich verbinde mich mit dir und mit meinem Vater. Das ist doch der einzige Grund, warum ich gekommen bin. Was soll ich denn hier auf der Erde als genau dieses zu tun? Ich bin nicht gekommen zu denen, die gesund sind, sondern die, die krank sind, die schwach sind. Ich bin gekommen zu suchen und zu retten, selig zu machen, was verloren ist. Das ist mein Auftrag, sagt Jesus. Und genau das können wir hier feststellen in diesem Abschnitt über die Mahlfeier. Das ist Jesus zentral wichtig. Jesus ist der Gastgeber und er lädt die Leute an seinen Tisch ein. Und denen, die dann zu seinem Tisch kommen, verleiht er Würde, weil er der Gastgeber ist. Nicht, weil die super sind und es vielleicht verdient hätten. Wir sagen ja so gern den Satz, ne, wenn wir uns was gönnen, das haben wir uns verdient. Sage ich auch gerne. Am Abend dann mit meiner Frau auf der Terrasse sitzen und ein kühles Blondes, bitte ein kühles Blondes, ja, zu mir nehme. Habe ich mir verdient. Jesus sagt, du brauchst dir hier nichts zu verdienen bei mir. Du kommst zu mir, wie du bist. Das haben wir gerade eben auch gesungen. Komm an meinen Tisch. Ist es also provokativ, wenn ich sage, zum Abendmahl sind also gerade die eingeladen, die unwürdig sind und die sich nach der Würde von Jesus sehnen? Die, wenn sie auf sich gucken, sagen, ich kann nichts vorweisen? Die Woche ist mal wieder gar nicht gut gelaufen. Ich hatte es mir so vorgenommen und wieder ist es nicht gelungen. Leute, die sagen, ich strecke mich nach Vergebung von dir aus, Jesus, weil ich Unheil, weil ich Streit in meinem persönlichen Umfeld habe. Und ich komme jetzt an deinen Tisch, weil ich es nicht mehr aushalte, in diesem Unfrieden zu leben. Weil ich Fragen in meinem Leben habe, die mich so bewegen. Weil Krankheit, Verlust, was immer auch, mich so klein machen will. Und jetzt komme ich an deinen Tisch. Und ich weiß, dass du mir Würde gibst. Dass selbst wenn ich eine Frage habe, auf die ich keine Antwort weiß, dass es einfach ausreicht, an deinem Tisch zu sitzen. Was haben wir gerade vorhin von den Kindern gehört? Dass die Mama da ist. Und die ist ja so toll, weil die ist so nett. Und ich möchte, dass sie so lange wie möglich, dass wir zusammenleben. Das ändert sich dann, wenn sie Teenies werden. Aber der Wunsch gerade bei einem Teenie, je stärker dagegen zu Hause wettert, ist ja doch umso deutlicher, nimm mich doch mal in den Arm. Ich will mal testen, wie weit ich gehen kann, damit du mich trotzdem lieb hast und ich das trotzdem merke. Ist es nicht so? Leben wir nicht alle ein Stück weit so? Testen wir nicht alle ein Stück weit aus, was kann ich noch machen in meinem Leben? Und Jesus sagt, du kannst nichts tun, was dich von mir trennt. Meine Liebe geht dir nach und ich lade dich an meinen Tisch. Ich will dir Würde geben, komm doch. Die Mahlfeier ist ein Fest für Sünder, die sagen, Jesus, ich brauche dich. Bei mir ist so viel in Unordnung, ich krieg das nicht hin. Du musst das machen. Du bist der Heiland. Dein Leib starb für meine Schuld. Das logische Gegenteil ist ja dann, ganz einfach, für alle, die sagen, ich kann was, ich habe schon, ich brauche nichts, für die ist die Mahlfeier nicht. Wenn wir also das Mahl feiern, noch einmal, sagt Jesus als der Gastgeber, bring alles mit, was dich drückt und du dich belastet. Du bist nämlich hier richtig. Habt ihr das schon mal gehört, dass mancher Gottesdienstleiter die Besucher im Gottesdienst damit begrüßt und sagt, jetzt lassen wir mal alles zurück, was uns belastet und bedrängt und kommen vor den Thron Gottes. Habt ihr das schon mal gehört von einem? Freunde, wenn ich das hier höre, mit dem Gottesdienstleiter gibt es ein ernstes Gespräch. Das ist nämlich genau nicht der Grund, warum wir Gottesdienst feiern. Stellt euch mal vor, ihr habt echt Probleme, ihr wisst irgendwas nicht, wie es weitergehen soll. Und dann wird da draußen ein Schild aufgestellt, da steht, ihren ganzen Mist lassen Sie bitte heute mal draußen. Wir feiern hier so richtig schön heile Welt. Ja, draußen in den Flüchtlingslagern schlagen sich die Leute Köpfe ein oder kriegen Überfälle und. Wir brauchen das alles nicht aufzählen. Aber wir hier kommen und lassen alles draußen. Und Jesus sagt eben nicht. Ich trage die Last der Welt und ich trage auch deine. Und wenn ihr kommt, dann tut bitte nicht so, als wäre alles bei euch in Ordnung. Du brauchst kein Jackett anziehen, wenn du nicht Pastor bist. Komm, wie du bist. In deinen fetzigen Lumpen. Komm mit den leeren Händen. Oder mit der Schuld, die an deinen Händen. Und dann bring die zu mir und lass sie bitte nicht draußen. Genau um das will ich mich kümmern. Das heißt Mahlfeier. Es ist und es wird alles gut, weil Jesus nicht mich würdigt, nicht weil ich würdig bin. Es ist und wird alles gut, weil Jesus mich würdigt, nicht weil ich würdig bin. Es ist und wird alles gut, weil Jesus am Kreuz alles gut gemacht hat, nicht weil ich irgendetwas gut machen könnte. Auch nach 20, 25, 30 Jahren Christsein nicht. Ich darf ausschließlich von der Würde Jesu leben, die er mir, die er euch geben will. Jetzt rutschen wahrscheinlich einige ganz unruhig hin und her und überlegen sich, aber wir haben doch gerade vorhin davon gelesen oder zumindest gehört, in dem Predigtext, Anke Kassner hat ihn vorgelesen, Paulus spricht doch davon, dass da Leute unwürdig das Mahl feiern, oder? Jesus will euch Würde verleihen, aber da feiern die Leute unwürdig. Also, Paulus sagt ja, wer nun unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und am Blut des Herrn. Schauen wir uns doch das Wort unwürdig mal ein bisschen an. Jetzt hoffe ich, dass ich den Lehrer nicht so arg raushänge. An der Stelle ist unwürdig kein Adjektiv, also kein Eigenschaftswort. Das beschreibt nicht, wie du bist, ja, als Mensch. Dieser Begriff unwürdig ist an dieser Stelle ein Adverb, das beschreibt eine Art und Weise, wie man was macht. Das ist ein Unterschied, ja. Wenn du zum Beispiel schlecht Gitarre spielst, dann bist du nicht schlecht deswegen. Klar, Unterschied zwischen Adverb und Adjektiv. Ganz wichtiger Unterschied, und den müssen wir an dieser Stelle auch machen. Unwürdig. Wenn es also von der Grammatik her klar ist, was der Paulus da tatsächlich sagt, dann fragen wir also nicht danach, ob die Gäste moralisch einwandfrei sind, würdig. Sondern wir fragen, auf welche Art und Weise seid ihr hier eigentlich zusammen, ihr Heiligen? Was treibt ihr hier eigentlich? Und in dem Text kam das ja in deiner Übersetzung. Was war das? Das war die neue Genfer Übersetzung zum Nachlesen zu Hause. Da kommt das sehr schön zum Ausdruck. Was treibt ihr hier eigentlich, wenn ihr das heilige Abendmahl feiert? Paulus sagt, das, was ihr da macht, ist nicht in Ordnung. Es ist unwürdig. Zweite Frage, was passiert also da in Korinth? Ihr müsst euch das so vorstellen, die ersten Christen, die hatten ja noch keine Gemeindehäuser. Da gab es nur die Synagogen und da konnten sie sich nicht mehr treffen. Also haben sie sich in den Häusern getroffen und meistens waren das dann wohlhabende Leute, weil die die entsprechenden Hütten hatten. Platz genug. Sonntagabends hat man sich getroffen und Sonntag war ein normaler Arbeitstag. Korinth, Hafenstadt, damals ganz wichtig, von Weltbedeutung. Und da gab es viele reiche Leute, die hatten Schiffe laufen, die hatten große Lagerhäuser, alles das. Die Chefs also, die ihre Mitarbeiter am Laufen hielten, die konnten zeitig Feierabend machen am Sonntag und sind dann direkt von der Arbeit zum Abendessen gekommen. Schönes Ambiente, reich gedeckter Tisch, jeder hat auch ein bisschen was mitgebracht von seinem Überfluss. Und dann haben die schon mal angefangen zu essen. Der größere Teil der Gemeinde, der bestand auch damals schon aus einfachem Fußvolk, das waren dann die Lagerarbeiter, die Sklaven, die Leute, die mit den Sackkarren am Kai entlang gefahren sind, solche Leute, die haben auch zur Gemeinde gehört, die mussten schuften, bis die Sonne unterging, bis alles im Lager war. Die kamen also viel, viel später dazu. Und als die kamen, hatten die Wohlhabenden bereits alles ratzeputz aufgegessen. Es hing vielleicht nur so ein bisschen Knoblauchduft in der Luft. Und wer jetzt von diesen armen Leuten nicht sein Vesper dabei hatte oder vielleicht noch ein paar Reste gekriegt hat, der kam von der Arbeit und hat anschließend auch nichts zu essen gekriegt. Hungrig, wie er war, ist er geblieben. Und dann setzt sich die Gemeinde zum Liebesmahl zusammen. Einige sind leicht angetrunken und die anderen den Knotter Magen. Und dann wurde deutlich gemacht, dass die Gemeinde Jesu Christi ein Leib ist, dass man in Liebe einander achtet, ja, den anderen höher als sich selbst und solche Dinge alles. Und da sagt Paulus, Freunde, das kann ja wohl schlecht sein. Heute würde man von der Schere, die zwischen Arm und Reich immer weiter auseinanderklafft, sprechen. So darf es bei euch nicht zugehen, sagt Paulus. Also wir merken, es geht gar nicht darum, ob wir moralisch gut drauf sind, was wir alles Gutes getan haben oder könnten, sondern wie gestalten Christen dieses Fest? Und jetzt hat Paulus ein Wortspiel, das geht ganz schön tief rein. Er sagt nämlich, ihr, die ihr so handelt als Gemeinde, die ihr so miteinander umgeht, ihr werdet schuldig, weil ihr den Leib des Herrn nicht achtet. Es ist hier so ein Geheimnis ums Abendmahl. Denn dieses Wort vom Leib des Herrn hat einen doppelten Sinn. Indem nicht Jesus seinen Leib am Kreuz gibt, entsteht der Leib der Gemeinde. Gemeinde gibt es erst, seit Jesus sich für uns gegeben hat. Und durch den Tod Jesu wird die Gemeinschaft zwischen Menschen gestiftet, zwischen Gott und Menschen und Gemeinschaft zwischen Menschen. Und zwar zwischen Menschen, die an und für sich überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Da ist es völlig egal, ob wir uns kennen oder ob wir uns gar mögen, das spielt bei dieser Art von Gemeinschaft überhaupt keine Rolle. Wir sind sehr verschieden, auch hier. Also im Abendmahl kommt beides zur Geltung. Jesus ist für uns gestorben, hat seinen Leib gegeben und wir sind jetzt verbunden mit ihm, aber auch untereinander ein Leib, so wie wir jetzt hier sitzen. Dieses sich einander mögen und sympathisch finden, das nennt Bonhoeffer eine seelische Gemeinschaft. Und um die geht es Jesus nicht. Es geht ihm um eine geistliche Gemeinschaft, eine, die nur er stiften kann, von der wir leben können. Das ist mein Leib für dich gegeben. Das bedeutet also jetzt, wenn wir Brot und Kelch weitergeben und uns angucken, was wir hoffentlich tun, sagen wir einander nicht, du, ich mag dich wahnsinnig gut leiden. Sondern wir sagen einander, du, weißt du was, Gott mag dich wahnsinnig gut leiden. Du bist würdig in seinen Augen. Dich will er an seinem Tisch haben. Du bist ihm wichtig. Also Jesus starb für dich, er starb für mich, er starb für uns. Er starb auch für den anderen. Und jetzt wichtig, würdig heißt auch, ich gönne das dem anderen von ganzem Herzen. Ich habe schon Gemeinden erlebt, in denen sich die Christen untereinander argwöhnisch durch die Reihen beguckt haben. Und dann ging das Getuschel los und sagte, der da drüben, der hat Abendmahl genommen. Und der hat doch letzte Woche war doch das und das, dass der überhaupt an der Mahlfeier teilnimmt. Oder es gibt auch Gemeinden, die nehmen die Teilnahme an der Abendmahlsfeier als Erziehungsmittel. Wenn du was ausgefressen hast, darfst du nicht mehr an der Mahlfeier teilnehmen. Das habe ich noch nicht mit unserer Gemeindeleitung durchdiskutiert. Ich sehe das nicht so, dass man die Teilnahme am Mahl als Zuchtmittel nehmen darf. Müssen wir mal drüber sprechen, interessantes Thema. Gott sagt dir und dir und dir Würde zu und das verbindet uns. Nicht, ob wir uns gut leiden können. Nicht, ob wir alles richtig gemacht haben. Christus hat uns gefunden und deswegen gehören wir durch den Heiligen Geist zusammen. Und der andere darf diese Würde, die Christus jedem verleihen will, genauso haben wie ich selbst. Das bedeutet die dritte Frage, die sich jetzt abschließend stellt. Wir sollten uns lieber mal fragen, nicht ob der oder jener daran teilnehmen darf und würdig ist, sondern wo stehe ich eigentlich in der ganzen Frage? Paulus sagt ja jetzt, ein jeder prüfe sich selbst, nicht die anderen. Und sich selbst prüfen heißt lediglich jetzt auf das, was der Paulus gesagt hat, achte ich auf den Leib am Kreuz, lebe ich von der Vergebung, heißt es mit anderen Worten, und gönne ich die Vergebung auch jedem anderen, der hier sitzt? Mehr ist das nicht. Jeder achte auf sich selbst. Paulus ist ganz positiv, er sagt, jeder prüfe sich und dann komme er. Er sagt nicht, und je nachdem, wie die Prüfung ausfällt, lasst's lieber bleiben. Achtet also mal, achtet ihr, ich frage mich das Gleiche, lebe ich so, dass das, was Jesus für mich getan hat, ein ganz wichtiger Punkt für mein Leben ist und dann auch Auswirkungen hat in meinem Leben. Das heißt nicht, dass ich alles richtig mache, aber ist das mein Blickwinkel? Ist Jesus mein Heiland, dem ich nachfolge, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzer Kraft, in guten wie in schlechten Zeiten? Ist es das? Jesus, du bist der Wichtigste. Was mehr muss noch sein? Darin soll ich mich ausrichten. Paulus sagt, ich mache euch Mut, prüft euch so. Ich lade euch ein, nehmt die Mahlfeier auch als für euch als Gelegenheit, euch nochmal einzunorden, euch klar zu machen, warum seid ihr eigentlich hier? Wenn wir das nicht tun, so sagt Paulus hier weiter, dann vergiftet dieses unwürdige Verhalten die Gemeinde. Wenn mir also wichtiger ist, dass es mir gut geht, wenn mir wichtig ist, dass bestimmte Regeln unbedingt eingehalten werden, dass man tut, was man tun muss und, was es alles gibt an Erwartungen, dann sagt Paulus, das ist ein unwürdiges Verhalten und das macht die Gemeinde krank. Deshalb sind viele bei euch schwach und krank, ja einige sogar gestorben. Und schaut mal, wenn Menschen in diesem Sinne in Gemeinden miteinander umgehen, und da haben wir ja nun auch Erfahrungen in unseren Gemeinden, dann werden wir krank. Dann kommen Menschen, die sagen, das ist nicht mehr meine Gemeinde. Das schlägt es mir auf den Magen oder das geht mir an die Nieren. Und dann kommen sie vielleicht seltener, weil es ihnen nicht gut tut, weil sie den Eindruck haben, ich bin schlecht und alle anderen sind so gut. Oder was immer auch laufen kann. Wenn diese Würde, die Jesus uns verleiht und die wir jedem anderen gönnen sollen und dürfen, wenn das nicht vorkommt, dass deutlich wird, sobald du hier reinkommst, wird klar, ob du zu Jesus gehörst oder nicht. Du bist ein Mensch, den Gott liebt und den Gott verändern will, zu sich ziehen will oder, wenn er ihn schon bei sich hat, weiter verändern will in das Bild, das er in dich hineingelegt hat. Du hast eine unaussprechliche Würde. Wer sind wir, dass wir das einander vorenthalten dürften, wenn Jesus uns selbst einlädt? Es hat Folgen, wenn Christen wie in Korinth so miteinander umgehen, dass sie sich gegenseitig die Würde nehmen. Also sagt Paulus zum Schluss, es ist besser, ihr Lieben, ihr richtet euch selbst. Und zwar nicht, ihr richtet euch im Sinne von Gericht, sondern ihr nordet euch neu ein. So kann man das Wort durchaus übersetzen, was da steht. Richtet euch neu aus. Lasst euch in die richtige Richtung bringen. Kommt zum Tisch des Herrn und prüft euch, bin ich noch auf dem Weg? Ist Jesus noch mein Nordstern? Nehme ich als schuldiger Mensch seine Gnade und Vergebung in Anspruch? Dann kann ich doch meinem Nachbarn auch nicht hergehen. Wir kennen ja diese Beispiele, die Jesus da erzählt hat. Dann kann ich doch meinem Nachbarn seine Schuld auch vergeben, weil meine vergeben ist. Also wir kommen, damit möchte ich schon fast schließen, wieder zum Anfang der Frage. Wer ist denn jetzt würdig, am Abendmahl teilzunehmen? Ich sage, alle sind würdig, die um ihre Unwürdigkeit wissen, die sich danach sehnen, von der Gnade von Jesus berührt zu werden, beschenkt zu werden und von dieser Würde zu leben. Und was ist zu prüfen? Es ist zu prüfen, ob ich den Leib Jesu achte, sein Tod am Kreuz, ob das was mit mir macht, wird man heute vielleicht sagen. Ob das eine Relevanz in meinem Leben hat, so wie ich lebe. Dass ich aus dieser Gnade schöpfe. Dass ich mich zum Beispiel auch nicht selber immer fertig mache für das, was immer noch nicht klappt, sondern sage, hab Geduld mit dir, Jesus hat es doch auch. Steh auf. Hinfallen ist nicht das Problem, liegen bleiben ist das Problem. Du kannst stehen, weil du Würde hast, die dir Jesus gibt. Und dann probier es nochmal. Scheitere nochmal, scheitere erneut, scheitere besser. Lern mit mir, ich bin dein Heiland. Wozu Gericht? Nicht um verurteilt werden, sondern ich richte mich neu aus. Auf diesen Mann am Kreuz. Und dann kann ich lernen, wie ich miteinander leben kann, mit anderen. Und wer ganz dicht mit mir zusammenlebt, es gibt ja einen Menschen, der kann schon von manchen schwierigen Sachen berichten. Aber wir haben gelernt, miteinander zu leben und es ist gut. Und das bietet Jesus uns allen an. Und wenn wir jetzt am Mahl teilnehmen und dann stellen wir fest, da nimmt jemand am Mahl teil, der ist überhaupt kein Christ, so wie wir das glauben. Das ist immer noch die Frage, ob wir da in der Einschätzung richtig liegen, nicht wahr? Aber nehmen wir es mal an. Da ist ein Mensch, der hat wirklich, der sagt mir auch, nee, also das mit dem Jesus, das ist nicht mein Ding. Und jetzt haben wir es endlich geschafft, dass der mal heute hier ist. Und wir feiern Abendmahl und dann ziehen wir aber ganz genau am Gucken, ob der auch bitte ja nicht teilnimmt, oder? Schon mal erwischt dabei? Ich sehe das öfter. Was soll denn dann passieren? Könnt ihr mir das mal verraten? Was passiert, wenn ein Mensch, der wirklich keine Verbindung zu Jesus hat, der nicht, wie man so schön sagt, wiedergeboren ist, nach vorne geht, sich da einreiht, aus dem Becher trinkt und das Brot isst? Was passiert? Ich sag's euch, nix. Wir alle kennen Johannes 3, Vers 16, oder? Könntet ihr jetzt unisono im Chor auswendig sagen. Aber kennt ihr auch Johannes 3, 18, zwei Verse später, da heißt es nämlich ganz interessant, und das klingt dann wieder nicht ganz so smooth, wer an ihn, also an Jesus, glaubt, der wird nicht verurteilt werden. So weit, so schön, oder? Alle Welt, ne? Gott, ne? Alle Welt, gerettet werden. Wer an ihn glaubt, der wird nicht verurteilt werden. Wer aber nicht an den einzigen Sohn Gottes glaubt, über den ist wegen seines Unglaubens das Urteil schon gesprochen. Das heißt, wenn jemand, weil er nicht an Jesus glaubt, bereits verurteilt ist in den Augen Gottes, was willst du denn da noch machen? Das Einzige, was man machen kann, ist, dass man einlädt und sagen, vielleicht gelingt es gerade da, wo wir mit unseren Predigten, mit unseren seelsorglichen Gesprächen, mit unseren Glaubensgrundkursen, mit unseren persönlichen Begleitseminaren und was auch immer es nicht geschafft haben, einem Menschen die Liebe Gottes zu ihm so verständlich zu machen, dass er sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben, ich vertraue mein Leben diesem Heiland an. Vielleicht kann es passieren, dass wenn er an den Tisch des Herrn kommt, ohne dass wir groß was sagen müssen, dass Jesus selbst ihm begegnet. Dass er plötzlich überwältigt wird von der Liebe, von der Gnade Christi, die ihm in diesem symbolischen Akt, den wir in Erinnerung an das, was Jesus für uns getan hat, nachvollziehen. Mysterium, Geheimnis des Glaubens. Warum nicht? Wir dürfen einladen. Wir müssen niemand vom Mahl fernhalten, deswegen, weil wir glauben, der ist noch nicht Kind Gottes. Da passiert gar nichts. Diese Frage des Würdigseins richtet sich an Menschen, die mit Jesus unterwegs sind. Und darüber habe ich jetzt genug gesagt. Ich glaube, das habt ihr verstanden. Lasst uns also gemeinsam Abendmahl feiern, auch weiterhin und umso mehr, indem wir von der Würde Jesu leben, die uns an seinen Tisch einlädt. Und fühlt euch geehrt und geadelt und kommt nach vorne, macht mit und sagt, ich habe es nicht verdient, aber diese Würde Jesu bekomme ich geschenkt. Und dann gehe ich gestärkt von hier weg. Die Predigt kann man heute vergessen, die hat mir gar nichts gesagt, die Musik hat mir auch nicht gefallen, aber ich kann sagen, dass Jesus mich würdigt. Im schlimmsten Fall, ne? Passiert da zum Glück hier nicht, aber im schlimmsten Fall. Aber ihr könnt sagen, ich war am Tisch des Herrn und ich war würdig befunden, zu dieser Gemeinde zu gehören, die mit ihm auf dem Weg ist. Wir brauchen keine Perfektionisten sein, aber Jesu Leib, der sind wir auf jeden Fall. Lasst uns das in Zukunft weiter so tun, denn Jesus sagt, euch und mir, Friede sei mit dir, Friede sei zwischen uns. Segen Gottes. Amen.